Ich lese aus Markus Kapitel 6, die Verse 14 bis 29. Wer eine Bibel dabei hat, kann gerne mitlesen. Überall sprach man von Jesus und dem, was er tat. Auch König Herodes hörte von ihm. Einige Leute sagten, Johannes der Täufer ist von den Toten auferstanden, deshalb kann er solche Wunder tun. Andere meinten, er ist der Prophet Elia. Wieder andere behaupteten, er ist ein Prophet, wie Gott sie schon früher geschickt hatte. Aber Herodes hatte Angst, weil er überzeugt war, es ist Johannes, den ich enthaupten ließ. Er ist wieder lebendig geworden. Herodes hatte Johannes nämlich verhaften und gefesselt ins Gefängnis werfen lassen. Der Grund dafür war, dass der König die Frau seines eigenen Bruders Philippus geheiratet hatte. Sie hieß Herodias. Daraufhin hatte Johannes ihm vorgehalten, es ist nicht richtig, dass du die Frau deines Bruders geheiratet hast. Darum war Herodias sehr wütend auf Johannes. Sie wollte ihn sogar umbringen lassen, aber Herodes war dagegen. Er fürchtete sich nämlich vor Johannes, weil er wusste, dass dieser ein Mann war, der nach Gottes Willen lebte und ganz zu ihm gehörte. Noch im Gefängnis hielt Herodes seine schützende Hand über Johannes und hörte ihm gerne zu, auch wenn ihn seine Worte sehr beunruhigten. Schließlich aber kam die Stunde der Herodias. Herodes hatte zu seinem Geburtstag seine Hofleute, Offiziere und die führenden Männer von Galiläa eingeladen. Während des Festessens kam die Tochter von Herodias herein und tanzte. Herodes und seine Gäste waren begeistert. Der König versprach ihr deshalb, bitte mich um was du willst, ich will es dir geben. Ja, schwor er, ich gebe dir alles, worum du mich bittest, und wenn es die Hälfte meines Königreichs wär's. Sie ging hinaus zu ihrer Mutter und fragte sie, was soll ich mir denn vom König wünschen? Den Kopf von Johannes dem Täufer, antwortete die Mutter. Schnell lief die Tochter zu Herodes zurück und bat, ich will, dass du mir sofort den Kopf von Johannes dem Täufer auf einem Teller bringen lässt. Der König war sehr bestürzt. Aber weil er sein Versprechen gegeben hatte, noch dazu vor allen Gästen, konnte er die Bitte nicht abschlagen. Unverzüglich schickte er nach einem Henker und befahl ihm, den Kopf von Johannes dem Täufer zu bringen. Der Henker ging ins Gefängnis, enthauptete Johannes dort und brachte den Kopf auf einem Teller. Er überreichte ihn dem Mädchen und die gab ihn ihrer Mutter. Als die Jünger von Johannes das erfuhren, holten sie seinen Leichnam und bestatteten ihn. Ja, ein krasser Text, krasses Thema und ein großes Fragezeichen, oder? Was soll mir dieser Text sagen aus der Bibel? Lasst uns noch einmal kurz diese Figuren anschauen, um die es in diesem Text geht, die Personen. Da haben wir einmal Herodes Antipas, der kein König ist. Er wird hier zwar als König genannt, aber er ist kein König. Warum? Weil er ist nur Statthalter einer Provinz des Römischen Reiches und wird vom Kaiser in Rom als Statthalter geduldig. Ein König, der absolut herrscht, stelle ich mir anders vor. Er hatte eine arabische Prinzessin geheiratet, wie man das früher so gemacht hat. Das bringt mir Geld, das bringt mir Macht, Anerkennung. Die nehme ich. Und dann hat er beschlossen, eines Tages seinen Bruder, Herodes Philippus, zu besuchen. Und auf dieser Reise stellt er fest, dass seine Cousine, die Herodias, die gleichzeitig seine Schwägerin ist, weil sie die Frau von König Philippus ist, ihm sehr gefällt. Und die beiden warten auch nicht lange, brennen durch, ab zurück in sein Königreich nach Judäa und heiraten dort. Er lässt sich von der arabischen Prinzessin scheiden, heiratet Herodias und die Tochter, die die beiden dann bekommen werden, die auch noch hier in der Geschichte erwähnt wird, sie wird später ihren Onkel, den Herodes Philippus, heiraten. Das heißt, die eigene Tochter ist die Schwägerin der Mutter und des Vaters. Warum sage ich das? Das soll euch nochmal ein bisschen mehr das Gefühl geben, wie verrückt diese Geschichte ist. Wie verrückt diese Person hier handeln und wie groß diese Sünde ist, in der sie leben. Nicht nur, dass hier die Ehe einfach so verworfen wird und Leute umgebracht werden, wenn sie im Weg stehen, sondern das kann man sich gar nicht vorstellen. Es klingt wie so ein Theaterstück, was man auf verrückte Weise von Shakespeare sich irgendwie angucken kann. Wir lesen also in dieser Passage, dass Herodes davon hört, was Jesus und seine Jünger, die ja gerade ausgesendet wurden in Anfang des Kapitels, für Wunder in seiner Provinz tun. Und der König erinnert sich zurück an diesen Tag, als er Johannes den Täufer umbringen ließ und bekommt es mit der Angst zu tun, weil er denkt, er ist wieder auferstanden. Und so hören wir eigentlich erst aus dieser Angst von Herodes heraus, was damals passiert ist mit Johannes dem Täufer. Warum wurde Johannes ins Gefängnis geworfen? Weil er gesagt hat, das, was du tust, ist nicht richtig. Das verstößt gegen Gottes Gebote. Du bist ein Jude. Du hast dich daran zu halten. Du kennst doch Gott. Warum tust du das? Und für diese Worte wird er ins Gefängnis geworfen. Auch weil Herodias natürlich eine ganz große Gefahr darin sieht. Weil wenn Herodes auf Johannes hören würde, würde Herodes sich scheiden lassen von ihr. Und sie würde alles verlieren. Eine Frau damals, ja, einen anderen Wert als heute, hatte da nicht wirklich viele positive Hoffnung, wie ihr Leben weitergehen würde. Deswegen plante sie, von Anfang an Johannes aus dem Weg zu räumen. Aber Herodes hält seine schützende Hand über ihn, weil er weiß, dies ist ein von Gott gesalbter Mann. Aber auf ihn zu hören, das war dann doch zu viel. Auch wenn ihn die Worte, die er immer wieder hörte, wenn er ihn im Gefängnis besucht hat, doch sehr beunruhigten und aufgewühlt haben. Und er sicherlich viel darüber nachgedacht hat, so konnte er sich nicht überwinden, doch noch umzukehren und das Richtige zu tun. Und mir ist hier etwas bewusst geworden, nämlich dies ist nicht nur eine Geschichte von Johannes dem Täufer. Diese Geschichte wirft in gewisser Weise ihre Schatten voraus für das, was Jesus Christus noch erleben wird. Herodes, der die Kontrolle über diese Region hat, wo Johannes der Täufer predigt, wo Jesus predigt, wo er Johannes köpfen lässt und seine Hände in Unschuld wäscht sozusagen. Ich hab's ja versprochen, kann ich ja nicht einfach brechen, mein Versprechen. Wenn wir in Lukas 23 lesen von dem Verhör von Jesus Christus und Pilatus, dann lässt Pilatus Jesus noch zu einer Person bringen. Und das ist niemand anderes als Herodes Antipas, die gleiche Person aus dieser Geschichte hier, die nochmal die Möglichkeit bekommt, sich für das Richtige zu entscheiden und vielleicht Jesus zu schützen, für ihn einzustehen vor dem Volk. Aber das Volk schreit, kreuzige ihn. Und Herodes sagt, naja, wenn die das wollen, dann mach das mal. Und hält sich wieder zurück, statt einzugreifen. Er hat die gleiche, ähnliche Rolle bei beiden Hinrichtungen. Aber in dieser Geschichte geht es tatsächlich nicht nur um Johannes und auch nicht nur um Jesus Christus, sondern es geht auch ganz zentral um seine Jünger. Es geht um die Menschen, die Jesus nachfolgen und Johannes nachfolgen, die auf einer Missionsreise zu diesem Zeitpunkt sind. Diese Jünger werden das, was Jesus begonnen hat und was sie hier begonnen haben, sie werden das weiterführen. Sie werden Menschen davon erzählen, was Jesus gesagt hat, was er getan hat, wie großartig Gott ist. Und sie werden im Befolgen dieses Auftrages fast alle sterben. Von diesen 11 Jüngern, ich nehme Judas mal heraus, werden 10 hingerichtet, weil sie in unterschiedliche Länder gehen, dort auf Widerstand stoßen und Menschen sagen, das will ich nicht, bringt den um. Nur einer von diesen Jüngern überlebt, das ist Johannes, und er wird verbannt, ins Exil geschickt, und von ihm bekommen wir dann das Buch der Offenbarung. Was will ich damit sagen? Die Bibel lässt keinen Zweifel daran, wenn du Jesus dein Leben gibst, ihm folgst und in dieser Welt von seinem Evangelium erzählst, dann wirst du mehr Stürme in deinem Leben erfahren als weniger. Und das war nicht nur damals so, das ist auch heute so. Weltweit finden auf der einen Seite immer mehr Menschen zum Glauben an Jesus Christus, erfahren von der Herrlichkeit des Vaters, erleben, wie der Heilige Geist wirkt und Wunder tut, übernatürliche Dinge geschehen, die sich niemand erklären kann. Aber das bedeutet nicht, dass es leicht ist, ein Christ zu sein und das Richtige zu tun. Ich habe 2023 angefangen, für den AVC zu arbeiten. Und das ist auf der einen Seite ein riesiger Segen, weil ich höre total viele Geschichten, die Menschen erleben mit Gott, wo sie ihm begegnen, wo er Heilung schenkt, wo er Befreiung tut, wo Menschen zum Glauben kommen, Tausende manchmal sogar gleichzeitig, wie zu Pfingsten. Und auf der anderen Seite höre ich Geschichten, wo Menschen umgebracht werden, wie in dieser Geschichte, die wir gelesen haben, weil sie sagen offen, was Gottes Wille ist. Und das macht mich traurig. Und es ist wichtig, dass wir beides aber an unser Herz lassen und nicht einfach abstumpfen und sagen, in meinem Leben ist das anders, das ist mir zu heftig, ich gehe lieber meinen Weg. Ich glaube, wir sollten dieses Leid nicht ignorieren, sondern ganz bewusst hinschauen. Denn was wir auch erleben, wenn wir hier beten, passiert 5000 Kilometer entfernt etwas Großartiges. Weil Gott hört unsere Gebete. Er reagiert darauf. Er handelt. Er war schon immer der handelnde Gott und er wird es immer bleiben. Also lasst uns beten. Lasst uns für Menschen beten, die solche Verfolgung erleiden. Diese Menschen, ja, sind Vorbilder für mich geworden, sind Helden geworden in gewisser Weise. Wie sehen Helden in deinem Leben aus? Sind das Menschen, die besonders viel Ansehen haben, die besonders viel reich sind, besonders viel Macht haben, die besonders stark sind, die gut aussehen? In Ländern, wo Christen verfolgt werden, erfordert es eine Menge Mut und Stärke, an diesem Glauben festzuhalten und Jesus zu folgen, seinen Glauben auszuleben, sowohl für Erwachsene als auch für Kinder. Diese Menschen sind Helden, sind Vorbilder und ja, sie verdienen unsere Wertschätzung, sie verdienen unsere Gebete, weil sie das tun, wozu jeder von uns berufen ist und wo wir uns manchmal einfach zurücklehnen und sagen, ja, jemand anderes kann auch mal was tun. Ist mir zu anstrengend. Aber auch diese Menschen können das nur, weil sie selbst auch ein Vorbild haben. Und dieses Vorbild ist niemand anderes als Jesus Christus. Wenn wir uns die Bibel anschauen und von vorne bis hinten lesen, dann ist sie die Geschichte eines Helden, nämlich Jesus Christus. Ein Held, der das Leben lebte, was wir nicht leben konnten. Eines Helden, der den Feind besiegt hat, den wir nicht besiegen konnten. Und er gibt uns die Möglichkeit, dieses Leben zu leben, weil er den Feind besiegt hat, weil er uns seinen Geist zur Seite stellt. Es ist auch die Geschichte, wie wir uns alle von ihm abgewendet haben und wie Jesus, der Held, gekommen ist, um uns zurückzuführen zu unserem liebenden Vater und der selbst sein Leben dafür gegeben hat, damit du eine Beziehung zum Vater im Himmel haben kannst. Und nicht nur das, er hat sogar den Tod besiegt, ist auferstanden und sitzt jetzt zur Rechten des Gottes und baut im Himmel in der Ewigkeit für dich eine Wohnung, damit er dich jeden Tag sehen kann. Wow, das ist eine großartige Heldengeschichte. Jesus ist der Einzige, der all unsere Anbetung verdient. Wenn du glaubst, dass Jesus der Sohn Gottes ist und dass er für dich am Kreuz gestorben ist, dass er vom Tod auferstanden ist, wenn er, übertragen gesagt, der Held in deinem Leben ist, dann sei dir bewusst, dein Leben geht nicht darum, möglichst viel Geld anzuhäufen, nicht möglichst viel Komfort zu haben, Es gibt nicht diesen deutschen Traum, mein Auto, mein Haus, einmal im Jahr Urlaub machen, sondern als Kinder Gottes sollten wir ganz andere Träume haben. Hey, wenn du irgendwann mal deinen Kindern erzählen willst, was du als Erbe weitergeben möchtest, ich möchte dann nicht erzählen, hey, Leben lohnt sich für Auto, Haus und Urlaub. Was sind das für vergängliche Dinge? Was ist das für ein verrückter Traum? Sondern lasst uns doch träumen, unser Erbe als geistliches Erbe weiterzugeben, was wir mit Gott erlebt haben, so wie das Volk Israel es immer wieder getan hat und noch heute tut, was er für Wunder in deiner Familie getan hat, wie du zum Glauben gekommen bist, was du mit ihm erlebt hast. Das ist ein Erbe, für das es sich zu leben lohnt. Wichtig ist dabei, dass du dir bewusst machst, wenn du Jesus folgen möchtest, dann tust du das in dieser Linie von Johannes dem Täufer, Jesus Christus, Petrus und all den anderen Jüngern und du wirst mehr Herausforderungen, mehr Stürme in deinem Leben haben, als wenn du es lässt. Wenn du es wirklich ernst meinst und sagst, mein Leben gehört dir, dann bist du nicht mehr der Herr deines Lebens. Dann geht es nicht darum, dass du entscheidest, das gefällt mir, das gefällt mir nicht, das gefällt mir, das gefällt mir nicht. Sondern dann geht es darum zu fragen, Jesus, du bist mein König, was möchtest du, dass ich tue? Und das heißt nicht, dass du alle deine Ängste ignorieren sollst. Das heißt nicht, dass du alles verkaufen sollst und wie ein Nomade leben sollst. Hör auf das, was ich sage und nicht auf das, was ich nicht sage. Jesus beschenkt uns natürlich gleichzeitig mit seiner Fülle und er genießt es, wenn wir auch diese Fülle genießen. Doch lasst uns nicht Sklaven dieses Wohlstandes und dieser Bequemlichkeit sein, sondern lasst uns Sklave und Diener des Höchsten sein und sein Wort tun und ihm folgen. Selbst wenn das Folgen einen Sturm bedeutet, in dessen Sturm sich der Tod anbahnen sollte. Denn Markus 6 geht weiter mit einer sehr bekannten Geschichte von Jesus, nämlich der Stillung des Sturms. Es braucht nur ein Wort von Jesus. Und jeder Sturm, der in deinem Leben auf dich zukommt, kann gestillt werden. Ja, manchmal wird dieser Sturm gestillt, manchmal auch nicht. Warum, können wir nicht sagen. Aber wir vertrauen und wir wissen auch eines, wir leben nicht für diese Welt. Wir leben für die nächste Welt. Wir leben dafür, dass Jesus wiederkommt und alles neu machen wirst. Wisst ihr, in der Ewigkeit werden wir noch viele Dinge tun. Wir werden Gott anbeten, was wir schon begonnen haben, was wir gleich noch weitermachen werden. Wir werden toll essen mit Jesus, toll trinken, feiern, Party machen. Eine Sache werden wir nicht mehr tun. Menschen von Jesus zu erzählen, damit sie zum Glauben kommen. Denn alle Menschen, die dort sind, kennen Jesus bereits. Deshalb sind sie dort. Und lasst uns jetzt in dieser Welt ja die Chance ergreifen und wirklich aufstehen und uns in diese Linie ausrichten mit den Jüngern Jesus und in die Welt hineingehen, nach Ratzeburg, nach Schleswig-Holstein hineingehen und den Menschen dieses Evangelium bringen. Auch wenn es uns etwas kostet, wenn es uns manchmal schwerfällt. Aber in Ratzeburg leben laut Wikipedia 15.000 Menschen. Wo sind die? Wo sind diese Menschen? Kennen die Gott? Ich glaube, der Großteil nicht. Jedenfalls nicht auf die Art und Weise, wie wir ihn kennen. Und lasst uns das verändern. Lasst uns wie die Jünger auf ihrer Missionsreise mit Autorität durch den Heiligen Geist für diese Menschen beten. Ja, zu Hause im stillen Kämmerlein, aber auch ganz konkret mit diesen Menschen, ihnen anzubieten, hey, kann ich für dich beten? Ich sehe das und das. Wisst ihr, die wenigsten Menschen sagen, ich möchte nicht, dass du für mich betest, erfahrungsgemäß. Ja, es gibt solche Situationen, das brauchen wir nicht persönlich nehmen, weil diese Ablehnung ist da nicht uns gegenüber, sondern der Vorstellung und der Angst der Menschen heraus. Aber was für gute Dinge passieren aus dem Gebet heraus? Lasst uns das Gute vor Augen haben und daran glauben, dass Gott jetzt eingreifen wird, sodass Menschen geheilt und freigesetzt werden und ganz neu Gott erleben. Lasst uns wie die Jünger auf Gott vertrauen, auf seine Leitung, auf seine Versorgung. Dann werden auch wir, ja, hier in Ratzeburg, in Schleswig-Holstein, Zeichen und Wunder erleben, die wir uns doch alle so sehr wünschen, oder? Lasst uns den Menschen von Gott erzählen. Kapitel 6 endet mit einer wichtigen Passage, wie ich finde. Nämlich, die Jünger kehren zurück von ihrer Missionsreise und dann tun sie zwei Dinge. Sie essen, natürlich, sind ja mit Jesus unterwegs, da wird immer viel gegessen, falls es euch noch nicht aufgefallen ist. Und sie erzählen sich einander, was sie erlebt haben. Und das möchte ich dir mitgeben. Hey, Gottesdienst sollte keine One-Man-Show sein. Gottesdienst, ein jeder hat etwas mitzubringen, was er mit Gott erlebt hat. Und ich möchte euch einladen, dass ihr in Zukunft mal darauf achtet, was habe ich mit Gott erlebt? Vielleicht ist das nur was Kleines. Muss ja nicht immer eine große Geschichte sein. Aber jedes einzelne Puzzleteil ist wichtig und ermutigt jemanden, stärkt jemanden im Glauben und teilt das hier im Gottesdienst, in der Kleingruppe, wenn ihr euch zufällig trefft, miteinander. Denn wenn ihr das tut, ist Gott mitten unter euch. Und da, wo Gott ist, da handelt Gott, da wirkt Gott. Und dann werdet ihr Unglaubliches erleben. Amen.